Dörfles und Köslau eingeleitet, wie es viele andere Pfarrer auch machen. Der erste Satz, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Heute ist es erst recht gut, nämlich das ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Also es passt auf jeden Fall. Genau. Ende der 60er Jahre war es, glaube ich, oder Anfang der 70er, da haben wir zu Hause unseren ersten Fernseher gehabt. Damals noch wunderschön in zwei Farben, nämlich schwarz und weiß, also nicht so bunt wie heute. Und bloß mit drei Programmen, da muss man nicht so rumzappen, auf und runter, sondern die drei, die hat man ziemlich schnell durchgehabt. Und wir durften als Kinder nicht allzu viel schauen. Ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde oder höchstens eine Stunde pro Tag. Und Nachrichten hätten wir dreimal schauen dürfen, aber die haben uns gerade überhaupt nicht interessiert. Oder so Diskussionsrunden. Dann haben wir halt Fußball, war Fußball begeistert, bin ich ja heute noch, haben wir halt so irgendwelche Sportschau geschaut und wenn mal Fußball dran war. Und auch ab und zu mal so Raterunden, also irgendwie so Quiz-Sendungen. Und ich kann mich halt an damals noch entsinnen, also es war fast vor dem Krieg oder so, also schon lang her. Was bin ich? Heiteres Berufe-Rat mit Robert Lemke. Kennen bestimmt noch viele. Ich weiß nicht, ob irgendjemand so jung ist, dass er das nicht weiß. Ich sage es bloß ganz kurz, wie es geht. Also da waren ja, es sollte ein Beruf erraten werden für jemanden, den man nicht kannte. Vier Leute waren da, zwei Frauen, zwei Männer. Und die sollten jetzt in 10 Fragen erraten, spätestens in 10, was der oder die für einen Beruf hat. Und zwar war es eben so, das war gut, man konnte so lange raten, bis es das erste Nein kam. Also wenn der Erste zum Beispiel was fragt und es kam Ja, dann durfte er weitermachen, bis halt Nein kam. Und das Interessante an dem Ganzen war, dass der Robert Lemke dann immer, der Moderator, jeweils wenn ein Nein kam, wie er sagte, 5 Mark, also soll ich Mark erklären für einige, wisst ihr alle schon noch, ja genau, 5 Mark in das Schweinderl geworfen hat, das war jetzt der Ausdruck, in das Schweinderl. Und tatsächlich, also der Rekord war, wenn man es 10-mal Nein, dann hat man tatsächlich 5-mal 10 gleich 50 Mark mit heimnehmen dürfen. Heutzutage hätten wir vielleicht 100 Euro jeweils reinschmeißen würden, sonst wird keiner mehr kommen zu so einer Sendung. Warum habe ich das erzählt? Weil das Thema war, was bin ich? Schwieriger wäre es, wenn es heißen würde, wer bin ich? Also ich meine es nicht Namen, sondern eben, was macht mich aus? Wer bin ich? Also ich könnte jetzt über mich halt sagen, naja, ich bin halt der Dieter Grimm, bin 26 Minuten jünger als mein Zwillingsbruder, war in der Schule schon Mathe-Fan, wollte Mathe-Lehrer werden, bin dann aber Pfarrer geworden, mein Zwillingsbruder auch. Ich bin immer noch ledig, weil ich zu dumm war, eine Frau zu finden. Mein Bruder hat eine gefunden, hat 6 Kinder. Und ich bin seit ungefähr 4 Jahren jetzt im Ruhestand. Okay, und dann könnte man noch 20 Sachen bestimmt dazu sagen. Was sind denn meine Hobbys? Was ist mir denn wichtig? Und so weiter. Die Frage, jetzt wird es ein bisschen ernster, die Frage, wer bin ich, haben sich ja viele Leute gestellt, und zwar eben wirklich ernsthaft. Zum Beispiel der Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht kennt der eine oder die andere das Schreiben von ihm, so ja, ein kurzes, kein Gedicht, sondern einfach so ein Schreiben, wo er die Überschrift heißt, wer bin ich? Der Bonhoeffer, der ist ja 43 ins Gefängnis gekommen, zunächst in Berlin, war er lang im Gefängnis, ich glaube so ungefähr 1,5 Jahre. Und dann kam er ins KZ Buchenwald kurz und dann zum Schluss KZ Flossenbürg, wo sie ihn noch kurz vor Kriegsschluss umgebracht haben. Und er hat eben etwas geschrieben, das heißt Überschrift, wer bin ich? Und zwar im Juni 1944. Das heißt, da war er schon über 1 Jahr im Gefängnis. Jetzt ist es ein Unterschied, ob ich jetzt zu Hause mich hinsetze, meine Tasse Kaffee da habe und sage, ich denke mal was über, wer bin ich nach? Oder ich bin im Gefängnis. Das ist ein kleiner Unterschied. Also da würde er nicht irgendwas hinschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht kennen es einige, vielleicht kennen es einige nicht. Ich lese es einfach mal vor. Dauert zwar eine Minute, aber ist nicht schlecht. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, er meint damit die anderen Gefängnisinsassen. Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. So, und jetzt fragt er, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß, nämlich unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen und Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten und menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Dann fragt er nochmal, wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Ich finde es schön an dem Gedicht, ich meine, das ist, könnte man einen Haufen sagen dazu, dass er sagt, es gibt eine Fremdeinschätzung, das heißt, die anderen Leute haben mich beobachtet und die sagen eben, boah, du bist so aufrecht, du redest mit deinen Bewachern, wie wenn du Bewacher wärst und kein Häftling. Also das ist die Fremdbetrachtung und die eigene Einschätzung ist völlig anders. Und ich weiß nicht, wie es bei euch, ich sage halt einfach mal euch, ich muss ja nicht Sie sagen, wie es euch geht. Also ich kenne das selber aus meinem Leben relativ gut, dass zum Beispiel andere Leute so positiv halt über mich sagen, Mensch, untertreib doch nicht so, du kannst doch dies und das, du hast manchmal so gute Einfälle und dann wird noch einiges aufgezählt. Denke ich, stimmt schon, aber so ein bisschen wie der Bonhoeffer, das kenne ich auch, das andere. Und das zeige ich ja nicht immer, dass ich jetzt wehleidig bin oder dass ich jetzt ringend nach Lebensatem oder so, das zeigt mir ja meistens nicht vor anderen. Genau. Ich denke nicht, dass der Bonhoeffer da ein besonders schönes Gedicht machen wollte, der später mal weltberühmt wird. Wie gesagt, er war ja im Gefängnis, da hat man nicht solche Gedanken. Sondern es war ihm wirklich seine Frage, wer oder was bin ich denn jetzt eigentlich? Und dann sagt er eben, die Fremdeinschätzung muss nicht stimmen, meine eigene Einschätzung muss nicht stimmen. Und dann eben das Letzte, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott, finde ich klasse. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Psalm 139, wo es heißt, Herr, du erforschst mich und kennst mich und dann wird er aufgezählt einiges. Also ich finde es klasse, man könnte die Angst haben, wenn Gott mich so genau kennt, um Himmels Willen, also ich finde es nur gut, weil ich kenne mich manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, da kennt man sich manchmal, wenn man sagt, ich habe mich selber nicht mehr gekannt. Ich habe was gesagt und denke, warst du das oder war das jetzt ein anderer oder so oder gemacht, gesagt oder gemacht. Also man kennt sich manchmal selber wirklich nicht mehr und ich habe es mal vor einem Ehepaar gehört, das 60 Jahre, das seid aber nicht ihr zwei, die 60 Jahre verheiratet waren und die dann irgendwie jetzt gesagt, wo die, ich glaube die Frau oder der Mann zum anderen halt gesagt hat, jetzt kenne ich dich schon so lang. Aber das, warst du das jetzt oder so ungefähr halt? Ne? So, das, man denkt, man kennt sich jetzt schon in- und auswendig, hat schon alles miteinander durchgemacht, aber das habe ich noch nicht gekannt von dir. Genau. Aber das ist eben das Schöne, finde ich hier, dass der Bonhoeffer dann sagt, du kennst mich ganz genau. Und du weißt ja deswegen, weißt du genau, wie du zum Beispiel mit mir reden musst. Ich habe, wie gesagt, noch einen Zwillingsbruder. Wir sind fast identisch, also wir waren so 25 Jahre beinahe identisch. Wir haben in der Schule immer fast das Gleiche hingeschrieben, hat es geheißen, siehe Bruder, er war vorn gesessen, ich hinten. Teilweise wörtliche Sätze waren dort gestanden. Aber wir sind halt nicht identisch. Wir sind es nicht. Nicht unabhängig davon, ob er jetzt verheiratet und 6 Kinder, das meine ich jetzt nicht. Sondern wir sagen oft ziemlich gleiche Sachen, aber Gott weiß genau, da ist mein Bruder so und ich bin so, oder? Das finde ich sehr schön. Jetzt zur Bibel. Wer von euch, ihr kennt euch hier in der Bibel alle so gut aus, nehme ich an, in der Bibel gibt es auch einige, die so direkt die Frage gestellt haben oder ähnlich, wer bin ich? Und zwar ein 80-Jähriger hat mal diese Frage gestellt, wie heißt der schnell wieder? Ein 80-Jähriger aus der Bibel. Ja, genau, Mose. Genau, der war damals 80 Jahre, hat genau diese Frage gestellt, wer bin ich? 2. Mose 3, als er vor Gott sozusagen berufen wurde und als er den brennenden Dornbusch sieht, der nicht verbrennt und er denkt, ich kenne doch mehrere Dornbüsche, sowas habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal hingehen. Und dann fragt er tatsächlich eben, wer bin ich? Natürlich hat er es nicht deutsch gefragt, er hat mi anochi gesagt, das ist Hebräisch, das heißt aber, wer bin ich? Okay, und dann sagt Gott, als Gott ihm zu ihm sagt, geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst, hat Mose genau das gefragt, wer bin ich? Das ist natürlich ein kleines bisschen anders als von Bonhoeffer, die gleiche Frage, aber ein bisschen anders, nicht so philosophisch wie, vielleicht wie vom Bonhoeffer, sondern mehr im Sinn von, wer bin ich denn schon, dass ich zum Pharao gehen soll? Und ich finde, also Entschuldigung, ich muss manchmal lachen, wenn ich die Bibel lese, also positiv lachen, freue mich einfach, da gibt es manchmal lustige Stellen. Und ich freue mich, dass die nicht alle so heilig waren, wo ich sage, da komme ich gar nicht mit, ich kann die Bibel wieder zuklappen, sondern dass ich denke, ach ja, so ähnlich wie der Mose wäre ich vielleicht auch gewesen. Oder halt wie manche andere. Und er sagt dann, ich habe es mal wörtlich vom Hebräischen nachgeschaut, ich bin nicht ein Mann der Worte. Weder seit gestern noch seit vorgestern, klingt doch gut, ne? Noch seitdem du redest mit deinem Knecht, denn schwerfälligen Mundes und schwerfälliger Zunge bin ich. Und da hat Gott dann darauf geantwortet, na, wenn das so ist, dann müssen wir die Sache canceln. Das wusste ich natürlich nicht. Das lachen einige. Ach so, okay. Nee, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Sondern, was sagt Gott, ist eigentlich interessant, dass er oft, er geht auf die Dinge, die Argumente nicht ein. Hat Jesus ja oft nicht gemacht. Er hat oft die Frage, ist bestimmt euch schon aufgefallen, jemand stellt eine Frage und er sagt was, denkt man, hä, das ist doch nicht die Antwort auf die Frage. Aber das ist oft gar nicht so interessant, sondern er will das, was hinter der Frage ist, das weiß er und da antwortet er drauf. Obwohl die Frage gar nicht gestellt worden ist. Ja. Und Gott sagt hier nur, ich werde mit dir sein. Das ist seine Antwort auf das ganze Thema. So, und dann könnte man sagen, so, lieber Mose, jetzt hast du, ich mache es ja kurz, das sind ja vielleicht 15 Verse oder so in der Bibel, jetzt hast du lang und breit genug mit Gott geredet, jetzt müsste es eigentlich reichen, aber das Ende von dem Lied war, dass Mose sagt, Herr, sende, wen du senden willst. Ist doch fast lustig, ne, wenn es nicht so ernst wäre. Sende, wen du senden willst, also auf gut Deutsch, mich nicht. Ich schreibe manchmal in meiner Bibel was hin mit Bleistift an den Rand. Ist gut, wenn man so eine Bibel ein bisschen mit Rand hat. Und da denke ich, wenn ich mal einen guten Gedanken vor Gott kriege, den kann ich doch hinschreiben. Und zwar steht da bei mir in der Bibel, die habe ich jetzt nicht dabei, steht da daneben, okay, dich. Weil er sagt, ja, sende, wen du senden willst. Und dann sagt Gott, na okay, dich. Ist doch gut, ne? Wenn der Mose schon das Angebot so macht, dann sagt Gott, ja, genau, okay, dich. Und drunter habe ich noch ein Datum geschrieben, das war der 27.04.2013. Da war ich damals in China, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, ich war ja 4 Monate in China, weil eigentlich von meiner Pfarrstelle, ich war ein Weißenstadtpfarrer und habe dann gewusst, mit Pfarrer ist jetzt Schluss. Ich mache jetzt irgendwas draußen in der Welt, in der Mission. Und mir war auch vor Gott her klar, dass ich das machen soll. Nämlich Nordchina an der nordkoreanischen Grenze mit einem Chinesen zusammenzuarbeiten, den ich gekannt habe, Arbeit für Nordkorea. Und es war fest geplant und deswegen bin ich hingegangen. Hat man natürlich, musste ich selber aus eigenem Geld natürlich leben, aber ich habe ein bisschen was gehabt. Und die Arbeit hat nicht begonnen. Ich bin am 1. März rüber und es war schon Ende April. 2 Monate, ich war dort an der Uni. Ich habe halt wenig Chinesisch gelernt, aber das konnte ich eigentlich schon. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe rüber und bin hier der Missionar und möchte euch alle bekehren. Da würde ich wahrscheinlich nicht allzu lang drüben bleiben. Und dann war Ende April Und ich habe gedacht, ja, wie lange geht denn das jetzt noch? 2 Monate bin ich da, in der Uni bin ich 4 Monate eingeschrieben, jetzt muss ich langsam mal was tun. Und da weiß ich noch, dass ich damals in einen Raum von der Uni gegangen bin, eben ein stiller Raum war das, ruhigen Raum, und habe mich hingesetzt und habe eben genau diese Verse damals aufgeschlagen, wie man es manchmal so macht, Bibel aufgeschlagen. Und es war genau die Stelle, und da wurde mir eben klar, dass Gott sagt, okay, dich, ne? Sende, wen du senden willst, okay, dich. Und da habe ich eben das Datum drunter geschrieben. Und da habe ich damals noch so gedacht, okay, ich habe hier die Aufgabe eben das mit Nordkorea, aber das ist ja dann noch einmal 2 Monate und das ist nichts geworden. Aber ich denke trotzdem indirekt, dass Gott zu mir gesagt hat, okay, dich. Er hat ja nicht gesagt, okay, dich und hier, hat er nicht gesagt. Weil das wäre dann schwierig gewesen. Das hätte ich dann schwer auslegen können. Genau. Bei Mose war es ja so wirklich, dass Gott gesagt hat, genau für dieses eine Projekt habe ich dich ausgesucht und du darfst es auch machen. Und er sagt, extra als Verstärkung schicke ich dir deinen Bruder mit den Aaron. Der hat keine so schwerfällige Zunge, der kann gut reden. Aber du sollst trotzdem praktisch der Chef von dem Ganzen sein. Wenn Gott in der Bibel Menschen ausgewählt hat, für eine ganz bestimmte Aufgabe, und wenn dann Einwände gekommen sind, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat Gott oft nicht konkret darauf geantwortet, also nach dem Thema, wer bin ich schon, sondern Gott hat meistens gesagt, ich gehe mit dir. Und das ist, finde ich, das Entscheidende. Egal, wer wir sind ja unterschiedliche Vergangenheit, unterschiedliche Bildung, unterschiedliche Sozialverhalten und was weiß ich. Aber Gott kennt uns ja. Und dann, wenn er sagt, ich bin mit dir, dann meint er wirklich mit dir, so wie du bist und nicht wie dein Nachbar ist. Das interessiert Gott in dem Fall gar nicht, sondern so wie du bist. Und ich war mal bei einem Seminar, das war bei uns oben in Hof in der Nähe. Da hat ein Missionar, das fand ich sehr gut, die Frage gestellt, könnt ihr euch mal überlegen, was ihr sagen würdet. Was würdest du sagen, wenn Gott dich nach Italien schickt, damit du dort das Evangelium verkündest? Hat uns ein wenig Zeit gelassen, hat ein Teilnehmer gesagt, ich würde sagen, ich kann doch gar nicht Italienisch. Hat der Missionar gesagt, schon falsch. Weil wenn Gott sagt, du sollst nach Italien gehen, weiß er ganz genau, du kannst nicht Italienisch. Das weiß er ja. Ne? Versteht ihr? Also wir denken Gott, wir müssen sagen, ich bin vielleicht das nicht und ich kann vielleicht das nicht. Und das weiß doch Gott. Und wenn er uns für eine Aufgabe schickt, dann heißt es, na, du kannst aber ganz schnell noch Italienisch lernen oder die verstehen dich schon oder was weiß ich was. Fand ich damals, es hat mich lang beschäftigt. Es war schon vor vielleicht 10 Jahren oder so, hat mich lang beschäftigt, habe ich gedacht, guck, beurteile ich nach dem, was ich kann oder meine zu kennen, beurteile ich nach dem, was mein Nachbar sagt, das kannst du aber gut, oder beurteile ich nach dem, was Gott mir sagt. Was Gott sagt, das ist jetzt deine Aufgabe und das kannst du, weil ich bin ja dabei. Und da finde ich noch mal eine Stelle in der Bibel ganz lustig, die ihr bestimmt auch alle kennt, der nette Gideon aus dem Alten Testament, wo es heißt, er trischt den Weizen in der Kälte. Normal trischt man sie da nicht. Aber da waren halt Feinde, die Midianiter, und haben alles geklaut. Dann hat er gedacht, das sichere ich mal. Gehe ich mal ein bisschen in die geheimen Ecken. Und dann heißt, ein Engel kommt zu ihm, schaut ihn an und sagt, Gott mit dir, du streitbarer Held. Also du tapferer Krieger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, wenn in der Bibel was lese, denke ich immer, was wäre, wenn das ich wäre. Also ich bin der Gideon und mache da eben das, trischt da den Weizen. Und da kommt ein Engel rein und sagt, Gott mit dir, du tapferer Held. Ich würde mich todsicher umdrehen, weil ich denke, es muss noch jemand im Raum sein. Ne? Und dann stelle ich aber fest, es ist niemand da und der Engel schaut mir genau in die Augen. Das heißt, also ich bin gemeint. Also so stelle ich mir das immer vor und deswegen finde ich die Geschichte so lustig. Ich meine, die ist ernst, aber wirklich, ich finde es einfach so nett. Und dann spricht ja der Engel ganz kurz mit ihm und sagt, macht ihm eben deutlich, warum bist du so ein tapferer Held? Du bist eigentlich nett, aber Gott gibt dir jetzt die Aufgabe und weil er mit dir ist, deswegen bist du es. Und wie gesagt, da geht es mir wieder so. was ist für mich wichtig? Wie schätze ich sozusagen mich ein? Sage ich, ich bin eigentlich ein Feigling und deswegen geht's nicht? Oder sage ich irgendwie, ich bin zwar ein Feigling, aber Gott ist kein Feigling, sondern der hat mir Aufgabe gegeben und er hilft mir jetzt. Es ist schon, also ich sage das nicht so leicht, ich könnte aus meinem Leben das eine und das andere erzählen. Wo ich immer wirklich gesagt habe, mit Gottes Hilfe machen wir das. Und das andere mal, nö, das wird nichts. Das will ich nicht machen. Genau. Vor ein paar Jahren, das war auch nicht, habe ich eine Predigt genau zu diesem Vers gehört. Und ich habe normalerweise in meiner Tasche, Moment mal, immer ein kleines Zettelchen und einen Stift, habe ich denn? Einen schönen kleinen Stift, sodass, wenn mir in der Predigt oder irgendwo was wichtig ist, schreibe ich mir das auf, weil man kann sagen, ach, war das heute eine schöne Predigt und am Mittwoch weiß man immer, worüber es ging. Und zu Hause schreibe ich mir das in mein Tagebuch rein. Und wenn ich da mal blätter, denke ich, ach guck, das habe ich ja ganz vergessen. Versteht ihr? Also ich glaube, das ist schon gut. Das ist schon gut. Mir geht es nicht um meine Predigt heute, sondern überhaupt, dass man sich Sachen, die an Gott deutlich macht, aufschreibt. Aufschreibt. Weil höchstens, ihr habt so ein wahnsinnig gutes Gedächtnis, dass ihr in 8 Wochen noch wisst, was euch Gott auch damals deutlich gemacht hat. Okay. Und habe ich mir damals eben was aufgeschrieben, was dieser Prediger dazu gesagt hat. Nämlich, der hat gesagt, wenn ich Gideon gewesen wäre, hätte ich dem Engel geantwortet, ein tapferer Held soll ich sein, das müsste ich wissen. Und dann hat der Prediger Folgendes gesagt, nein, das musst du nicht wissen, das musst du auch nicht fühlen, das musst du auch nicht erst erlebt haben, wenn Gott es so sagt, dann ist es so. Das finde ich, also wenn ihr irgendwas mit heimnimmt, sage ich jetzt mal einfach, müsst ihr euch nicht aufschreiben. Ich denke, das ist wirklich, das ist ein Ding. Also selber kenne ich mich, ich bin ein Feigling und wenn ich ein tapferer Held sei, das müsste ich wissen. Nee, musst du nicht. Wenn Gott es so urteilt ja richtig. Der sagt ja nicht, ich will, dass wir alle so kräftig und mutig sind, sondern, genau. In einem Lied heißt es, durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich weiß es nicht mehr, wie das Lied heißt. Und in einem anderen, lass mich mit deinen Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Das ist interessant. Was siehst du in mir und was du sagst, ist wahr. Also ich weiß nicht, vielleicht müsst ihr das alles nicht praktizieren. Ich bin da oft noch wie in der Grundschule. Denke immer, bin ich da dauernd sitzen geblieben und komme gar nicht weiter. Ja. Gut, ich komme aus Geroldsgrün im Frankenwald, im frommen Frankenwald. Und da hat mir mein Heimatpfarrer damals ein Kärtchen mitgegeben. Der hat eine sehr, sehr, sehr schöne Schrift. Und da steht drauf in Englisch, be not impressed by your weakness, but be impressed by his strength. Sei nicht beeindruckt von deiner Stärke, sondern sei beeindruckt von seiner Schwäche, sondern sei beeindruckt von seiner Stärke. Ja, und also das ist nicht schwer, beeindruckt zu sein von seiner Schwäche, oder? Von meiner Schwäche beeindruckt zu sein, ist nicht schwer. Kann ich jeden Tag traurige Lieder singen, da könnte ich alle möglichen singen. Aber die Frage dann, singe ich vielleicht eben auch ein Loblied auf Gott, obwohl ich meine Schwäche merke? Und jetzt dazu jetzt noch zum, aufs Ende müssen wir fertig werden, eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, die ist vielleicht unterschiedlich bekannt. Ich habe sie schon unterschiedlich gehört. Ich kenne sie aber von der deutschen Indianer-Pioniermission und ich glaube, dort war es auch. Also die haben es wahrscheinlich schon echt erzählt, wie es war. Nämlich von einem Missionar, der in Amerika Leute besuchen wollte in Kanada, in Nordkanada und ist dort halt rumgefahren. Und, aber die Strecke war so weit, dass er müde wurde und gewusst hat, ich schaffe das nicht mehr, ich komme da nicht mehr hin. Und dann hat er in einem kleinen Hotel übernachtet und wollte den nächsten Tag weiterfahren. Und als er dort, bevor er halt übernachtet hat, hat er dort ein bisschen was gegessen und hat sich so die Leute ein wenig angeschaut, die da waren. Und da ist ihm was aufgefallen, eine Frau, eine Indianerin, eine kleinere, eine junge Indianerin und hat festgestellt, die Frau schaut sehr traurig aus der Wäsche. Vielleicht ist irgendwas mit ihr. Und als ich heute früh, macht ihr vielleicht auch ab und zu mal stille Zeit gemacht habe, und da lese ich meistens die Losung oder halt einen Bibeltext, habe ich mich sehr gefreut, dass was heute in der Losung steht, also genau gesagt im Lehrtext im Neuen Testament, nämlich, da steht aus Lukas 13, Vers 12 und 13, also 13, 13, aber das ist diesmal was sehr Schönes, weil manche Leute sagen, oh, 13, sehr gut. Da heißt es, Jesus lehrte am Sabbat in einer Synagoge. Und dann kennt man oft die Geschichte und liest schon weiter. Ich habe bei uns im Hauskreis oft gesagt, ich setze manchmal nach einem Punkt ein Selah. Kennt ihr das? Im Psalm, ist ein Psalmenzeichen. In den Psalmen steht hier oft, sagen wir, 1 bis 5, Selah. Lauter traurige Gedanken, dann hat die Musik gespielt. Das heißt also, jetzt sind wir noch mal ruhig und holen drauf, was die Musik, was jetzt für eine traurige Musik kommt, und wir tun uns wegen darauf einstellen. Oder fröhliche Musik. Immer Selah. Und bei mir setze ich manchmal in der Bibel, schreibe ich oft dahinter Selah. Das heißt also, es heißt es mal nur, Jesus lehrte in der Synagoge. Also ich überlege mir, Synagoge, Jesus spricht. Dann, nächster Satz. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist hatte, der sie krank machte. Verkrümmt konnte sie gar nicht mehr sich aufrichten. Also da sitzt eine Frau, ganz verkrümmt da. Ich hatte früher in der Gemeinde auch so eine Bäuerin, die, wenn da saß, hat sie einen nicht anschauen können. Die war total so 90 Grad. Von der Arbeit halten vor allem und so weiter. Und die saß jetzt da in der Synagoge, als Frau, als kranke Frau, natürlich von Gott verflucht, dachten die Leute, und die war aber trotzdem da. Habe ich wieder Selah dahinter geschrieben, wenn ich die Frau wäre. Und dann, das war eben heute in der Losung, als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, Frau, du bist befreit, wörtlich losgebunden von deiner Krankheit. Er legte seine Hände auf sie und sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Ja, da habe ich gedacht, Jesus war umgeben von einer ganzen Haufen Männer in der Synagoge, von einer ganzen Haufen frommen, klugen Männern, aber er sieht, er unterbricht seine Predigt und sieht die kranke Frau. Und das ist mir heute früh wieder, ich dachte, ist das toll, dass ihm nicht die Predigt jetzt das Wichtige ist, nicht die frommen Leute das Wichtigste, sondern jeder einzelne Mensch. Und da sieht eben, da sitzt jemand, der braucht jetzt oder die braucht jetzt meine Hilfe. Und dann unterbricht er alles. Und ich denke, Jesus ist bei uns ganz genau das Gleiche. Der weiß ganz genau, was wir brauchen. Und er sagt, und jetzt bist du dran. Jetzt gehe ich zu dir. Okay, jetzt mache ich die Geschichte gar zu Ende. Also dieser Missionar, der hat eben die Frau gesehen, diese Indianerin, und ist dann hin zu ihr, hat mit ihr geplaudert. Und sie hat gesagt, dass es sehr traurig ist. Und dann hat er gesagt, wenn du morgen früh vielleicht zu meiner Andacht noch kommen kannst, ich mache nach dem Kaffeetrinken noch so eine kurze Andacht und dann fahre ich weiter in die Berge hoch. Und dann war sie tatsächlich da. Und hat sich gefreut über die Andacht und hat gesagt danach, bitte sagen Sie mir doch ein Gebet, ein kurzes Gebet, das ich immer beten kann, aber es muss sehr einfach sein, ich bin eine ganz einfache Frau. Und daraufhin hat er gesagt, ja, beten Sie in den nächsten Tagen, jeden Tag zu Jesus Folgendes, vielleicht kennt ihr das ja schon, aber ich finde es sehr schön, Sie nehmen Ihren Daumen und sagen, zeige mir, wer ich bin. Nicht schwer, ne? Die fünf Finger, wenn man nicht gerade beim Sägewerk war und einer fehlt, aber fünf Finger. Zeige mir, wer, ich will mich nicht lustig machen, also Entschuldigung, zeige mir, wer ich bin. Okay, und dann sagt die Frau, ja, das mache ich. Und er fährt da eben in den Norden und kommt nach 2-3 Wochen wieder bei dem Hotel vorbei und sieht, dass die Frau noch fertiger ist, noch trauriger ist als vorher. Und sagt dann eben, was ist denn passiert? Ja, ich habe das jeden Tag so gebetet, wie sie es mir gesagt haben. Und da ist mir alles Mögliche eingefallen, alle möglichen Sünden, wer ich eben bin und so. Und jetzt ist er halt noch mehr am Ende. Und daraufhin hat dann der Missionar gesagt, okay, und in Zukunft beten Sie, zeige mir, wer du bist. Also Jesus, zeige mir, wer du bist. Und die Frau hat es tatsächlich gemacht und er hat sie später irgendwann einmal wieder getroffen. Und wie es so in einem Film ist, wo es ein Happy End geben muss, ich schalte die Filme immer aus, weil ich denke, im Leben ist es nicht so, andere schauen dann gerade doppelt hin, okay, sieht ein bisschen anders für uns. Ist es tatsächlich so, die Frau, als er sie dann getroffen hat, konnte sie fast nicht mehr wiedererkannt und hat eben festgestellt, tatsächlich, die ist jetzt ganz anders geworden, weil Jesus ihr deutlich gemacht hat, wer er ist, was er für sie schon gemacht hat, was er jetzt noch macht und dass er lebendig da ist und hilft. Und das Letzte, als ich damals diese Geschichte gehört habe bei der Indianer-Pionier-Mission, habe ich gedacht, Mensch, der Kerl, der hätte doch gleich das zweite Gebet nennen können. Warum hat er denn das erste gemacht? Da war er ja erst ganz am Ende. Nein, es war vollkommen richtig. Denn wenn ich nur das zweite Gebet, denke ich mir ja, warum ist denn Jesus überhaupt gekommen? Ist er nicht nötig? Wenn ich das erste Gebet und stelle fest, wer ich wirklich bin, wenn ich ehrlich zu mir bin. Aha, ich mache genug Mist und ich bräuchte eigentlich jemanden, der mir hilft oder der mich rettet. Dann ist es ganz anders, wenn ich höre, da ist für einer da, der rettet dich, der hilft dir, der macht dich frei. Und von daher, glaube ich, ist es genau so richtig. Und vielleicht habt ihr, damit schließe ich, habt ihr schon mal das Thema hier Identität in Jesus oder so, solche Themen? Ist bekannt so? Okay, lassen wir es mal. Also auf gut Deutsch, wer bin ich in Jesus oder wer bin ich mit Jesus oder durch den Glauben an Jesus, soll das heißen. Das war ja meine Frage vor der Predigt. Wer bin ich? Wer bin ich in Jesus? Wer bin ich mit Jesus? Aber vielleicht können wir es ganz einfach mal so noch machen, dass wir ganz zum Schluss das mal üben. Noch üben wir, übt ihr ab und zu mal so? Können wir die zwei Gebete, ich würde aber vorschlagen, die zwei Gebete üben wir. Also?
Erstens, zeige mir, wer ich bin. Zeige mir, wer du bist.
Amen, ich bete noch, ne? Oder? Ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass das jetzt vielleicht alles manchmal lustig klingt, aber nicht lustig ist, sondern dass du uns wirklich ganz genau bis in die Tiefen kennst und dass du uns lieb hast und dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir auch für diese Geschichte heute, die heute in der Losung ist, wie du dich um diese Frau gekümmert hast. Du hast sie gesehen. Die anderen Männer in der Synagoge haben sie nicht beachtet, aber du hast sie gesehen. Und ich danke dir, dass du genauso mit jedem und jede von uns auch bist und dass du uns lieb hast und dass du für jeden einen guten Plan hast. Amen.